Ihr kennt sicher das auch. In der Jugend haben wir häufig Leute übernehmen gegeben. Zum Teil haben die Lehrer übernehmen gehabt. Vielleicht kennt ihr das auch, oder? Der eine war der Napoleon und dran. Und das hat ja immer so ein bisschen einen Grund, je nach Verhalten, oder? Ich weiß nicht, ob ihr auch solche kennt. Aus eurem Umfeld. Ich glaube, das ist in der so selber auch nicht ganz fremd, dass man etwa den Leuten übernehmen gibt, oder? Genau. Spannend ist ja, Jesus hat im Fall auch einzelne Leute übernehmen gegeben. Andere nehmen. Wisst ihr da gerade ein Beispiel? Ja, zum Beispiel. Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, hat er ihnen gesagt, ihr Donnersbursten, oder? Donnersöhne. Genau. Der Simon ist zum Petrus geworden. Das heisst der Felsbrocken. Eigentlich, jawohl. Also das ist etwas, was es dort auch gegeben hat. Und das hat immer auch eine gewisse Bedeutung. Weil der Name ist nicht nur irgendetwas. Es hat auch negative Namen. Zum Teil anstatt Judas steht nur der Verräter. Er ist den ganzen Wüsten übernommen. Aber es passt halt leider zu ihm, weil das mit seinem Verhalten, mit seinem Charakter übereinstimmt. Heute schauen wir jemanden an aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, der auch einen Übernamen bekommen hat, aber sehr einen positiven. Wir gehen zurück in die Situation der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dort sind ja ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Am ersten Tag schon 3'000 und nach ein paar wenigen Tagen sind sie auf 5'000 angestiegen. Und es sind so viele Sachen gelaufen. Menschen sind zum Glauben gekommen, Menschen sind heil geworden. Es war eine riesige Freude und eine Ehrfurcht vor Gott. Wahnsinnsstimmung. Ich habe das schon ein bisschen ähnlich, nicht so extrem, aber auch erlebt so in Lagersituationen. Wenn wir in die, wo ich noch die Jugend geleitet habe, haben wir Evangelisationswochen gemacht. Und ich weiß nicht, wenn ich das gemacht habe, jeden Tag arbeiten. Und am Abend noch bis Nacht um 12 Uhr die Veranstaltung und nachher noch Seelsorge und die halbe Nacht durchgebettet und eine Woche einfach durchgemacht. Aber es ist so gewaltig, es sind Menschen zum Glauben gekommen, es ist etwas gelaufen und man war noch jung und man hätte noch mögen. Heute würde ich das glaube ich nicht mehr mitmachen. Aber das ist gewaltig und das war in Jerusalem auch so gewesen. Es war im Grunde genommen auch ein Ferienlager gewesen, weil ganz viele Leute sind ja vom Ausland zum Fest gekommen, zum Passa und zum Pfingstfest und sind dann so zur Gemeinde gekommen. Und die Freigebigkeit war riesig gewesen. Die Leute haben einander ausgeholfen. Die einen, die ja quasi als Festpilger gekommen sind, die haben einfach Fahrrad mitgenommen für eine Woche vielleicht, wo sie da sind wollten. Dann sind sie einfach geblieben. Und dann, wenn es ihnen das Geld ausgegangen ist, hat es einfach Leute gehabt, die gesagt haben, wir gehen unser Geld. Und das steht unter anderem in der Apostelgeschichte 4. Jetzt muss ich gerade schauen, ob es kommt. Jawohl. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Dann wurde jedem Bedürftigen zuteil, was er brauchte. Und dann wird noch ein Mann speziell erwähnt. Ich weiß, ihr kennt ihr den Josef in der Apostelgeschichte? Wer kennt den Josef in der Apostelgeschichte? Zuerst steht einfach, so machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Der Josef, der wird später eine grosse Schlüsselrolle spielen, aber wir kennen ihn eben unter einem anderen Namen, wie Isabella schon gesagt hat. Da steht der Josef, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was bedeutet Sohn der Ermutigung, wörtlich, oder einer, der andere ermutigt. Offenbar ist das so ein Typ gewesen. Einer, der andere aufgestellt hat, so ein richtiges Tiramisu. Das heisst, er stellt mich auf. Also richtiges Tiramisu, das wäre auch ein schöner Name, ne? Tönt so italienisch. Aber Barnabas, das tönt auch nicht schlecht. Barnabas, Sonderermutigung. Das muss ein Typ gewesen sein, der einfach anderen Mut gemacht hat, andere aufgestellt hat. Und er hat, das ist so stark in seiner Persönlichkeit gewesen, dass sie ihm den Namen gegeben haben. Ich weiss nicht, kennst du auch so Leute? Kennst du auch so Leute, wenn du mit dem zusammen bist, dann fühlst du dich irgendwo einfach nicht klein gemacht, sondern fühlst dich geehrt, fühlst dich wertgeschätzt. Ich denke an Fritz. Ich bin damals ganz jung gewesen, noch Teenie, habe im Chor mitgesungen und er auch. Ich war ja, der Jüngste gewesen, mit Abstand. Und der Fritz, das ist, der war der Präsident von der FEG damals, also wirklich ein, und so ein Geschäftsmann, so ein gestandener Typ, schon älter. Und der hat mir relativ früh, ich bin vielleicht, weiss ich nicht, vielleicht 14 gewesen, hat der mir schon das Du angetragen, das war damals noch nicht so selbstverständlich gewesen. Und der hat mir immer Grüezi gesagt, hat gefragt, wie es geht. Ich habe gemerkt, hey, für den bin ich wichtig. Ich war so, ja, noch ein bisschen gewesen, oder? Nicht so wahnsinniges Selbstwertgefühl gehabt. Aber neben dem Fritz hatte ich das Gefühl gehabt, wow, der gibt mir zu verstehen, ich bin auch jemand. Das war für mich ein Tiramisu. Solche Leute, wo man sich einfach ernst genommen fühlt. Solche Leute, wo andere nebendran lassen, gross werden. Was braucht es, um so ein Ermutiger zu werden? Was es sicher braucht, ist Erlösung. Die Erlösung von dieser Sucht, immer müssen sie vorderst sein, immer müssen der Beste sein, immer müssen Lob bekommen, immer müssen im Mittelpunkt stehen. Wer noch von dem prägt ist, der wird nie ein Aufsteller. Sondern der neigt eher dazu, sich selber immer gross zu machen und die anderen nebenan klein machen. Damit er selber ein bisschen grösser dasteht. So einer wird nie ein Barnabas. Ein Sohn von der Ermutigung. Aber wer von dem erlöst ist und weiss, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Königskind, also grösser kann man gar nicht mehr sein, ich habe Jesus als meinen besten Freund, ich brauche gar nicht, dass mich alle loben und aufheben, ich weiss, wer ich bin. Und ich kann mir es leisten, anderen zu verstehen, hey, du bist wichtig, du bist mir wertvoll. Offenbar war der Barnabas geheilt von dem. Da ist er das erste Mal erwähnt und da ist seine, auch sein Charakter, einfach seine Freigebigkeit. Offenbar war ihm wichtiger gewesen, dass es den anderen gut geht, dass die auch leben können, wieder, dass er ein bisschen Reserve hat. Wir gehen ein Stück weiter in der Apostelgeschichte. Wir gehen zu dieser Geschichte. Der Saulus von Tarsus, der Saulus, der auf dem Weg auf Damaskus, also später Paulus, aber ich rede jetzt immer vom Saulus, weil da hat er noch Saulus geheißen. Der Saulus, wo Jesus begegnet ist, er hat wollen go Gemeinde, go Christen verhaften in Damaskus und Jesus begegnet ihm. Und nachher kommt er zum Glauben und fängt in Damaskus an predigen. Und hat dort wirklich Gas gegeben und hat die Leute wirklich überzeugt. Und dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Und dann haben sie ihn an einem Korb die Stadtmauern durchabgelassen. Ich finde so herzige Bilder da aus unserer Kinderbibel. Obendrauf, das finde ich so heiß gezeichnet. Da obendrauf ist noch der römische Soldat, der hier noch patrouilliert, oder? Zum Glück schaut er nicht gerade über die Stadtmauern, aber ja, ungefähr so könnte das wirklich gewesen sein, wie sie ihn bei der Nacht runtergelassen haben, dass er hätte können entfliehen. Und dann ist er auf Jerusalem gekommen. Da steht auch da, er ist auf Jerusalem gekommen, hat sich versucht, den Jünger, also den Christen in Jerusalem anzuschliessen, aber sie haben alle Schiss vor ihm. Sie haben nicht geglaubt, dass er jetzt wirklich an Jesus glaubt und ein Jünger von Jesus ist. Verständlich, dass sie Angst hatten. Ich meine, das ist schon in Damaskus passiert. Nochmal ein Bild von Damaskus. Da hat Gott den Hananias delegiert und hat gesagt, Hananias, gang dort und dort her, zu einem Saulus von Tarsus erbettet. Und dann sagt er: Herr, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Und außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also, der hat gewusst, in welchem Auftrag der Saulus auf Damaskus gekommen ist. Und wenn er sich jetzt irgendwie muss, dass ich in die Gemeinde einschleichen, oder? Und der hat Angst gehabt, das kann doch nicht sein. Und Jesus muss nachhelfen, der Herr sagte, geh hin. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen bekannt macht. Und dann ist der Hananias gegangen, hat für den Saulus gebetet und dann ist er wieder sehend worden, ist ja vorhin mit Blindheit geschlagen gewesen und hat sich bekehrt und taufen lassen und ist ein glühender Anhänger von Jesus geworden. Und dann kommt er auf Jerusalem und das Gleiche passiert wieder. Sie haben Angst, sie wollen ihn nicht annehmen. Stellt euch vor, was das bedeutet hätte, wenn der Saulus von Tarsus in Jerusalem einfach abgelehnt worden wäre, wenn man ihn einfach abgeschoben hätte oder nicht angenommen hätte. Das Neue Testament wäre wahrscheinlich ganz anders. All die Briefe von Paulus, ich weiß nicht, ob man das alles hätte, wenn damals das schief gegangen wäre. Aber es ist nicht schief gegangen, wegen einem Bestimmten. Da kam Barnabas ihm zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Der Barnabas nimmt volles Risiko. Er gehört das Gleiche, was die anderen auch. Saulus von Tarsus behauptet, er sei jetzt gläubig. Alle sagen, vergiss es. Das ist nur ein Finte. Das ist nur der will uns nur quasi ausspionieren, damit er uns alle kann verhaften kann. Und was macht der Barnabas? Er geht zu dem Saulus her. Lässt sich darauf ein, prüft, ist der wirklich gläubig, stimmt das wirklich, kommt zur Überzeugung, das ist wahr, lässt sich die ganze Geschichte erzählen, die der Paulus erlebt hat. Und dann geht er zu den Aposteln und sagt, hört, der Saulus, der ist wirklich gläubig geworden. Und er nimmt den Saulus mit und führt ihn in die Gemeinde und tut so eigentlich ein Steigbügelhalter. Wir sehen, der Aufsteller, der Barnabas, er ist nicht einfach nur einer, der mit allen lieb ist. Das ist es nicht. Einer, der so, einfach so überfreundlich und alle die ganze Welt könnte umarmen. Sondern das ist ein Mann mit sehr viel Charakter, der ganz genau weiß, auch was sein Auftrag ist. Er weiß auch um sein Gewicht. Der Barnabas weiß, dass wenn er kommt und den Apostel sagt, hört, ich habe den geprüft, und der ist zuverlässig, der sagt Wort. Wenn ich das sage, dann hören sie. Also von dort her ist der Barnabas einer, der wirklich Gewicht hat. Der Sohn von der Ermutigung. Und so wird er zu dem, der den Weg ebnet. Es geht dann weiter. Saulus ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Und jetzt geht es weiter, er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Und dann geht es weiter, so hatte nun die Gemeinde Frieden. Aha. Der Saulus wird abgeschoben. In der Karte, mit den wichtigsten Ortschaften drauf. Hier Jerusalem, Caesarea ist irgendwie da unten am Meer und dann ist er weitergezogen auf Tarsus. Gehen wir nochmal retour. Am Schluss heisst es, so hat die nun die Gemeinde Frieden. Ich weiß nicht. Es wirkt fast so, vielleicht sind sie auch noch froh gewesen, sind sie dann los geworden. Der hat so viel Unruhe gestiftet. Der hat so Gas gegeben. Es ist auch, wir lesen auch nie, dass jemand durch den Paulus oder Saulus damals zum Glauben gekommen ist. Es steht nur, dass es sehr viel Widerstand gegeben hat und sehr viel Ärger gegeben hat. Und dann haben sie ihn abgeschoben auf Tarsus im Norden. Gehen wir nochmal hierher auf die Karte. Und wir lesen in der Apostelgeschichte nie, dass es in Tarsus eine Gemeinde gegeben hat. Obwohl der Saulus dort relativ lang war. Wir lesen nichts von Jüngern. Ich bin praktisch sicher, wenn er auf der ersten Missionsreise dort hätte können anknüpfen und dort schon gemeint gewesen wäre, wäre jetzt dort hergegangen. Aber wahrscheinlich ist der Saulus wirklich so ein bisschen in die Versenkung gekommen. Und ich frage mich, was wäre wohl aus dem Saulus geworden? Nochmal. Nochmal die ganze Frage, was wäre aus dem Mann geworden, wenn er dort einfach vergessen worden wäre? Und wieder ist es der Barnabas. Es geht weiter. Es steht dann im Kapitel 11 der Apostelgeschichte, viele sind zerstreut worden. Es hat ja Verfolgung gegeben. Und dann steht, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort nur den Juden. Einige unter ihnen, Männern aus Zypern und Kyrene, Zypern haben wir auf der Karte dort, seht ihr? Kittim steht dort, das ist eine alte Karte vom alten Israel, aber das ist Zypern. Und Kyrene, wo ist Kyrene? Das ist Nordafrika, das ist ein Schwarzer. Es hat auch viele Juden dort gehabt. Heute hat sie auch viele schwarze Juden. Auch damals hat es schon viele gegeben. Da steht, von denen kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Sie haben dort Antiochia dort oben am Mittelmeer im rechten Ecken oben. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das ist passiert, da sind plötzlich Leute zum Glauben gekommen, die nicht jüdischen Hintergrund hatten, sondern griechischen Hintergrund. Und dann steht, es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde zu Jerusalem, zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Als dieser dort angekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und typisch ermutigte sie, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Bis dahin, das wäre der Text gewesen. Der Barnabas, ganz ein wichtiger Mann. Die Apostel in Jerusalem haben ihn ausgewählt, haben gesehen, da ist eine Erweckung. Da sind Leute, die zum Glauben gekommen sind, Griechen, die den ganzen Hintergrund vom Alten Testament nicht haben. Die brauchen sehr viel Lehre. Da kann man nicht so anknüpfen wie bei Juden, wo man kann anknüpfen kann von den Verheißungen vom Alten Testament. Die haben null Ahnung von dem. Denen muss man von null auf die ganze Geschichte erzählen. Und jetzt brauchen wir einen, der geht. Und es geht nicht etwa von den Aposteln, die sind in Jerusalem geblieben noch zur selben Zeit, sondern sie schicken den Barnabas. Weil sie gewusst haben, und es steht ein wunderbares Kompliment, er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und dann steht, Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Wieder der Barnabas. Der Barnabas, der hergeht, er hat sich erinnert an Saulus. Das ist ein Mann mit einem riesigen Potenzial. Ist zwar ein furchtbarer Stürmer, aber ein Mann mit einem riesigen Potenzial. Und er geht her und holt den auf Antiochia. Gott stellt zwei ganz unterschiedliche Typen zusammen. Der eine, der Stürmer, der bis jetzt nur viel Widerstand hervorgebracht hat, und der Förderer. Und die beiden lehren ein Jahr lang die Gemeinde. Ganz klar ist, der Barnabas ist der Leiter, das ist keine Frage bis dahin. Und der Saulus ist der Stift, der am Lernen ist. Der Saulus war theologisch super ausgebildet, er hat ja beim Gamaliel studiert, aber im Wesen, in dieser Art, hat er noch ganz viel zu lernen gehabt. Und sie lernen miteinander. Und dann lesen wir noch weiter im Kapitel 13, dass sie berufen worden sind auf die erste Missionsreise. Wir machen den nächsten Sonntag dort weiter. Also wir wissen, was für eine riesige Schlüsselrolle der Saulus, später Paulus, in der Bibel spielt. Wie die ganze Kirchengeschichte völlig anders verlaufen wäre, wenn es dem Mann nicht gegeben hätte. Aber ohne den Barnabas wäre die ganze Geschichte auch nicht zustande gekommen. Zwei total unterschiedliche Typen. Der eine, eher der ruhige, der Menschen fördert. Und der andere, der intellektuell unheimlich stark ist und im Argumentieren unheimlich stark ist. Und Gott spannt die zwei Rössli zusammen. So unterschiedlich. Dass das überhaupt gegangen ist, ist erstaunlich. Aber ich glaube, es ist gegangen, weil beide die entsprechende Demut hatten und einander wertgeschätzt haben in dieser Unterschiedlichkeit. Und beide haben miteinander, ja, sind aneinander gewachsen. Wer ist jetzt wichtiger? Das ist egal. Aber ich glaube, beide sind gleich wichtig. Und mir geht es einfach darum, zu zeigen, wie Ermutiger, Steigbügelhalter eine wichtige Rolle spielen. Wie sie vielleicht selber ein bisschen unscheinbarer sind und nicht ganz. Eben in der ganzen Kirchengeschichte spielt der Barnabas eine Nebenrolle. Der Paulus spielt die Hauptrolle. Aber in Gottes Reich sind beide genau gleich wichtig. Menschen, die andere aufstellen, die andere fördern können, die nicht sich selber in den Vordergrund stellen, sondern andere können aufstellen. Das sind die, die schlussendlich mithelfen, dass in der Gemeinde die Talente entdeckt werden. Ich möchte euch Mut machen, ein Tiramisu zu werden. Ein Förderer. Und es ist einfach. Wenn du weißt, was du wert bist, wenn du weißt, wer du in Jesus bist, wenn du die Identität, ich bin ein Königskind, ich kann gar nicht mehr sein wie das. Ich habe es gar nicht nötig, dass mich alle immer loben und im Mittelpunkt stellen. Ich weiß, was ich bin. Und mein Auftrag ist, andere zu beachten und zu schauen, dass andere führen kommen. Ich glaube, das kann jeder lernen. Der Paulus ist es später auch geworden. Er hat ganz viel gelernt von Barnabas. Aber so viel den nächsten Sonntag. Amen. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus. Zuerst bist du der, wo der grosse Aufsteller ist. Du hast die Jüngeren erwählt, du hast mit ihnen Leben geteilt, du hast gesagt, ihr werdet grössere Sachen machen als ich. Du hast sie nicht klein gemacht, du hast sie gross gemacht. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser grosses Vorbild bist. Ich danke dir aber auch für die Beispiele in der Bibel, für die Menschen, die da sind, die anderen geholfen haben, auch wirklich ihr Potenzial entwickeln und zu dem zu werden, was du daraus gemacht hast. Mach du uns so Leute, die Aufsteller sind für andere, die Förderer sind. Damit Menschen in unserem Umfeld einfach spüren, dass sie kostbar sind, dass sie wertvoll sind. Dass sie anfangen aufleben und aufatmen. Dass sie anfangen nach dir suchen. Danke, Jesus, dass du uns dort brauchen willst, dort, wo du uns hergestellt hast. Für unsere eigene Familie, für unsere Nachbarschaft, für unser Umfeld. Lehr du uns, in dem Kindsein von Gott ihnen einfach zu leben. Und in dieser Fähigkeit, andere können wirklich auflupfen, andere können zu fördern. Amen.